Dänemark ist sowohl bekannt für ikonisches Design als auch für gemütliches Wohnen. Wenn man sich so richtig rundum wohlfühlt, dann nennen die Dänen das hügelig. In Deutschland gibt es ein Unternehmen, was diese dänische Form des Wohnens auch zu uns bringt: Jysk. Viele kennen das Unternehmen aber wahrscheinlich auch noch unter seinem alten Namen Dänisches Bettenlager. Dieser Namenswechsel ist wohl eine der bekanntesten Veränderungen im deutschen Einzelhandel in den letzten Jahren. Was steckt hinter dieser strategischen Neuausrichtung? Und wie schafft es ein Einzelhändler in Zeiten des Onlinehandels mit einer stetig wachsenden Zahl von Filialen ausgesprochen erfolgreich zu sein? In dieser Episode habe ich den Country Director von Jysk Deutschland zu Gast, also sozusagen den Deutschlandchef. Und mit Christian Schirmer spreche ich über die Strategie von Jysk, über dänisches Leadership, über die Frage, wie New Work bei Jysk gelebt wird und auch darüber, wie sich skandinavische Unternehmenswerte auf den Arbeitsalltag hier in Deutschland übertragen lassen. Viel Spaß bei dieser Episode in der Chefetage. Ja, moin und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge in der Chefetage. Mein Name ist Live Neugeboren und ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Du weißt ja, hier geht es immer rund um die Themen Leadership, Unternehmertum, Kommunikation. Also, wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich muss jetzt mal so ein bisschen was zugeben, bevor wir loslegen. Ich kokettiere ja ganz gerne immer so mit dem Moin, auch gerade wenn ich zum Beispiel Vorträge gebe oder Workshops gebe. Und das hat damit was zu tun. Ich habe ja sehr viele Kunden immer eher im Süden von Deutschland und in Österreich. Und da ist es immer total lustig, wenn ich mit Moin anfange. Ja, wo ich jetzt heute bin, da ist das, glaube ich, total normal, weil ich bin heute an einem Punkt in Deutschland, der kann kaum norddeutscher sein. Und ihr merkt, ich falle auch schon fast in so einen norddeutschen Akzent rein. Ich bin nämlich in Handewitt, das ist ein Vorort von Flensburg. Und das wiederum ist eigentlich nur ein Steinwurf von der Grenze nach Dänemark entfernt. Und das passt also heute wirklich. Ihr habt das ja schon im Intro gerade gehört. Heute wird es richtig dänisch bei uns, denn ich habe den Deutschlandchef eines Unternehmens zu Gast, was den Begriff Dänisch bis vor kurzem sogar im Unternehmensnamen hatte, jedenfalls hier bei uns in Deutschland, nämlich das dänische Bettenlager. Und im Heimatland Dänemark dagegen waren sie schon immer als Jysk bekannt. Der offizielle Titel unseres Gastes ist Country Director von Jysk Deutschland. Herzlich willkommen, Christian Schirmer.
Vielen Dank, herzlich willkommen live hier in Handewitt.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich habe mich echt auf den Termin gefreut, weil also diesen Namen Jysk, das Unternehmen, das kennt, glaube ich, jeder. Und ich mag sehr die norddeutsche Mentalität. Und von daher bin ich, glaube ich, bei einem Unternehmen, was dann noch ein bisschen nördlicher ist als Norddeutsch, ganz genau richtig.
Absolut.
Bevor wir in die Themen einsteigen, bevor wir dich einmal richtig vorstellen, hier noch einige Rahmendaten für euch da draußen. Ich glaube, ja, die meisten von euch da draußen kennen natürlich Jysk, aber viele haben sich vielleicht nie bewusst gemacht, was da wirklich dahinter steckt, gerade wie groß das Unternehmen ist. Jysk hat momentan allein in Deutschland über 900 Stores und hat 2023 einen Umsatz von fast 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet, ist also ein echter Player, also nur in Deutschland allein. Weltweit sind das über 5,2 Milliarden Euro. Die ersten Stores wurden in Deutschland vor ja fast genau 40 Jahren eröffnet, also ist hier gerade Jubiläumsjahr, und zwar auch hier in Flensburg. Und heute hat Jysk in Deutschland über 8.000 Mitarbeitende. Also man kann, glaube ich, über das Thema Leadership extrem gut mit dir sprechen, Christian, weil ihr habt richtig viele Leute. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Das hast du gut zusammengefasst, ja. Tatsächlich feiern wir dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum von Jysk in Deutschland. Wir haben 1984 unseren ersten Store seinerzeit hier in Flensburg tatsächlich eröffnet. Und wir feiern das innen als auch nach außen mit unseren Kunden, mit großartigen Angeboten und vielen anderen Initiativen. Aber da sprechen wir vielleicht später noch drüber.
Absolut. Jetzt kommen wir erstmal zu dir. Wer bist du? Was macht dich aus? Erzähl mal was von dir.
Ja, mein Name ist Christian Schirmer. Ich bin jetzt hier verantwortlich als Country Director, was du ja schon erwähnt hast, seit 5 Jahren. Bin tatsächlich schon etwas länger beschäftigt bei Jysk Dänisches Bettenlager. Ich habe 1996 begonnen als junger Mensch nach meinem Abitur, hier meine Ausbildung gestartet als Handelsfachwirt und habe dann gebürtig ausgehend von Fulda meine erste Ausbildungsstelle in Ingolstadt begonnen, 380 Kilometer entfernt von meinem Wohnort. Das war damals untypisch, aber ich habe das Weite gesucht, habe dort meine Ausbildung gestartet und habe die Möglichkeiten genutzt, die mir dänisches Bettenlager Jysk geboten hat und mich ja weiterentwickelt. Jetzt bin ich 48 Jahre, seit über 25 Jahren Teil des Unternehmens und bin stolz darauf, diesen Weg beschritten zu haben und auch so viel gelernt zu haben in dieser Zeit. Und Was kann man lernen? Jeden Tag was Neues und jeden Tag irgendwie auch die Herausforderungen meistern, die einem sich so bieten. Und man kann wirklich sagen, die Herausforderungen sind im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte nicht weniger geworden. Aber mit einem guten Team und mit einer starken Mannschaft ist alles möglich.
Ja, total schön. Wie würdest du sagen, gibt es so eine norddeutsche Mentalität bei euch? Gibt es eine dänische Mentalität bei euch? Unterscheidet sich das überhaupt?
Tatsächlich, denn ich habe auch während meiner Karriere 2 Jahre die Möglichkeit genutzt, in einem anderen Unternehmen in Deutschland tätig zu sein. Ein mittelständisches Möbelhandelsunternehmen, auch ziemlich bekannt. Und habe dann festgestellt, dass skandinavische Unternehmenskultur und deutsche Unternehmenskultur durchaus Unterschiede aufweist. Und bin dann nach den 2 Jahren auch wieder zurück zu dänisches Bettenlager Jysk gekommen, weil einfach dieses Thema Vertrauen und Zutrauen in eine Person für mich ganz entscheidende, elementare Punkte sind, die ich in der Unternehmenskultur eines Unternehmens auch wiederfinden möchte. Und das ist das, was dänische Unternehmenskultur oder skandinavische Unternehmenskultur auch auszeichnet. Dieses Vertrauen in Personen, Personen etwas zutrauen, ihnen Verantwortung übertragen, dass sie in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten das vollends ausschöpfen und auch Entscheidungen treffen. Und dabei aber auch eine größtmögliche Gruppe zu involvieren bei Entscheidungsprozessen, bei Arbeitsprozessen, um ja Teil der Entscheidung zu sein und nicht nur nach dem Top-Down-Prinzip zu arbeiten. Und das sind Grundsätze verankert mit auf Augenhöhe zu agieren, zusammenarbeiten, die aus meiner Sicht eine skandinavische Unternehmenskultur, eine dänische Unternehmenskultur auszeichnen. Und das ist das, was wir jeden Tag auch leben und vorleben.
Wie sieht das konkret aus bei euch? Also muss man sich das so vorstellen, dass ihr ja auch andere Strukturen habt, als es vielleicht so in einem klassischen mittelständischen deutschen Unternehmen wäre, was so Hierarchiestufen angeht. Wie sieht sowas im Alltag aus?
Tatsächlich sind wir sehr stark organisatorisch darauf ausgerichtet, dass wir mit allen Funktionsbereichen von Jysk nah am Kunden sind. Das heißt, es ist nicht nur die Retail-Organisation über Store Manager, District Manager, Retail Manager, sondern es ist auch die gesamte HR-Organisation, die dezentral aufgestellt ist. Das heißt, auch der Support von Human Resources findet nicht zentral organisiert hier von Handewitt statt, sondern tatsächlich vor Ort bei den Mitarbeitern und bei den Kunden, um schnell vor Ort Lösungen zu finden und die Zufriedenheit sowohl beim Mitarbeiter als auch bei dem Kunden zu erreichen.
Jetzt haben wir gerade im Vorgespräch einmal geklärt, dass wir beide uns duzen, weil wir kannten uns natürlich auch noch nicht. Und dann meintest du, ja, bei uns ist sowieso das Du. Ja, also ist das sowas, was dann wieder so typisch dänisch eigentlich wäre, dass man da einfach nicht ganz so formal unterwegs ist wie vielleicht in Deutschland?
Tatsächlich. In Dänemark selbst gibt es das Wort Sie ja nicht. Ne? Die einzigen Personen, die gesiezt wird, ist die dänische Königsfamilie. Alles andere ist per Du. Und von daher ist es ein kultureller Aspekt, den wir 1:1 mit in alle Länder übertragen haben und natürlich auch in Deutschland. Das heißt, alle Mitarbeiter sind per Du, egal welcher Funktion, Ebene oder Verantwortung. Und damit ist einfach ja die erste Barriere oder auch das erste Hemmnis von Zusammenarbeit schon beiseite gelegt, weil über diese Du-Kommunikation einfach mehr Nähe kreiert wird und diese Nähe sich auch in einer stärkeren Kooperation, Zusammenarbeit äußert.
Und macht das manchmal auch Probleme? Also ich denke darüber gerade nach, so auch von anderen Unternehmen, die ich kenne, die gerade versuchen, das Du so zu etablieren. Also ich habe gerade einen großen Mittelständler vor Augen, mit dem wir zusammenarbeiten, die versuchen intern das Du zu etablieren. Und da hat der Vorstand einmal gesagt, wir duzen uns jetzt alle, aber wenn der Vorstand dann aus der Tür ist, dann ist das wieder beim Sie alles zurück, weil die sagen, nee, warum soll ich mich mit allen duzen? Also was ist jetzt, wenn hier so ein, ich sage jetzt mal, typisch deutscher Mitarbeiter neu anfängt? Wie gewöhnt ihr ihn da dran, dass jetzt hier diese Kultur ist?
Zum einen dadurch, dass er ja in Teams arbeitet, wo das von langjährigen Mitarbeitern auch alltägliches Doing ist. Ja, also es gibt diese Sie-Ansprache grundsätzlich nicht. Und von daher kommen auch neue Mitarbeiter ganz schnell in diesen Kontext und dieses Selbstverständnis rein, per Du, egal mit wem und welcher Funktion zu kommunizieren. Ganz wichtig an der Stelle ist aber auch zu sagen, das ist nicht nur das Du oder das Sie, sondern das ist die Interaktion im Allgemeinen, das Interesse, die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung, die auch da in dem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt und nicht nur die Ansprache. Und wenn das im Gesamtkontext gut interagiert zwischen Kollegen, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, dann ist es auch ein Selbstverständnis, ihn mit Du anstatt mit Sie anzusprechen.
Jetzt gibt es so einen Begriff, den kennt, glaube ich, auch in Deutschland viele Leute, aber niemand weiß so ganz genau da richtig, was mit anzufangen, Hygge. Und ich weiß, also im Vorgespräch wurde mal gesagt, bei euch gäbe es so eine hügelige Unternehmenskultur. Jetzt würde ich erstmal sagen, das heißt gemütlich. Oder wie würdest du dieses Wort übersetzen?
Das fällt in Skandinavien und in der Übersetzung den Deutschen auch schwer, eine wirklich transparente, eindeutige Übersetzung zu liefern. Ja. Aber es beschreibt ein Lebensgefühl. Ja. Es ist entspannt, es ist hügelig, es ist gemütlich, es ist geprägt von, ja, Kerzenschein, entspannte Atmosphäre, das alles beschreibt hügelig. Und wenn man das jetzt auf ein Unternehmen transportiert, kann ein Unternehmen hügelig sein? Ich denke, die Kultur kann hügelig sein. Mhm. Dass man in einer entspannten Atmosphäre sich wiederfindet, dass man sagt, ich habe Vertrauen zu meinen Kollegen, zu meinen Vorgesetzten, ich pflege ein intensives Beisammensein und Kooperation. Das beschreibt vielleicht das Wort hügelig, wenn man das auf Unternehmensebene betrachten möchte.
Aber das heißt jetzt nicht, dass es bei euch immer gemütlich zugeht, sondern bei euch ist auch mal richtig Druck auf dem Kessel und es wird richtig vorangearbeitet, oder?
Ja klar, wir haben natürlich Ambitionen, wir haben eine Vision und eine Mission, ja. Wir haben natürlich auch Zielsetzungen, die wir verfolgen. Und das heißt, der Performance-Gedanke ist natürlich auch fest verankert. Wir haben eine Ambition, führender Anbieter von Schlafen und Wohnen weltweit zu sein. Ja, das kann man nicht mit komme ich heute nicht, komme ich morgen, Mentalität beschreiben oder ich lehne mich entspannt zurück und warte mal, was da kommt, sondern es erfordert von jedem Einzelnen wirklich absoluten Einsatz. Aber diese Performance kann man halt nur abliefern, wenn man die Rahmenbedingungen vorfindet. Mhm. Und das heißt, persönliche Zufriedenheit, Motivation, Bereitschaft, über das hinauszugehen, was man vielleicht zu leisten vermag, diese Rahmenbedingungen müssen gegeben sein. Und da gehört halt dieses Teamverständnis und diese gemeinsam an einem Ziel arbeiten, ist elementarer Faktor an der Stelle.
Was ich häufig erlebt habe tatsächlich ist, dass gerade wir so aus Deutschland, wenn wir in andere Kulturen, auch gerade in andere Arbeitskulturen reinschauen, also beispielsweise in die Niederlande und ähnliches, dass wir sehr häufig verwechseln diesen etwas lockereren Umgang, nähereren Umgang miteinander damit, dass es dort dann auch nicht so straight zugeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass natürlich bei einem Leadership-Gedanken, der, ich sag mal, wenigstens entfernt an dieses Hügelige denkt, eine große Gefahr ist, dass es da auch eine Verwechslung gibt nach dem Motto, also wenn es bei uns hügelig ist, dann sind wir vielleicht auch nicht ganz so leistungsorientiert. Wie vermittelst du das, dass das nicht so ist, aber ohne jetzt dieses Gefühl kaputt zu machen?
Ja, ich würde unsere Unternehmenskultur grundsätzlich nicht als hügelig beschreiben wollen, sondern eher als Fundament, um beste Performance und beste Ergebnisse abzuliefern.
Ja.
Und das heißt, wir haben schon definierte Ansprüche und die sind ganz klar und auch setzbar an der Stelle. Die Hürde etwas höher zu setzen, das sind so Leistungsgedanken, die da eine Rolle spielen. Aber dieses Fundament ist entscheidend. Und dieses Fundament, diesen Rahmen zu schaffen, dass jeder Bestleistungen erbringen kann, das ist für uns der wichtige Punkt. Und das geht halt nicht, wenn jeder einzeln für sich arbeitet. Das geht halt nur in dem Teamverständnis, dass meine Kollegen und ich selbst, wir gemeinsam die Möglichkeiten suchen, um diese Ziele zu erreichen. Und auf dem Weg dorthin, wie man dorthin kommt, das ist den Mitarbeitern in den Teams selbst überlassen. Mhm. Aber wir setzen die Benchmark und wir bilden auch den Rahmen und sorgen dafür, dass alle Kolleginnen und Kollegen die bestmöglichen Voraussetzungen finden, um diesen Weg zu beschreiten. Mhm. Und ich denke, das ist ein entscheidender Unterschied zum Thema, jeder arbeitet für sich, jeder hat eigene Vorgaben, was ja auch in der Möbelbranche oftmals im Provisionssystem verankert ist.
Ja.
Punkto Vergütung, das existiert bei uns nicht. Alle Ziele, alle Wettbewerbe, alle Herausforderungen, die gemeistert werden müssen, sind immer Teamziele.
Ich muss gerade sehr denken an das Unternehmen Mars, bei dem ja mein Kompagnon war, ihr da draußen wisst das. Er hat hier häufig erzählt davon, Ralf Lottermann, dass er bei Mars, selbst als er dann Mitglied des weltweiten Konzernvorstands war, nie ein eigenes Büro hatte, immer im Großraum gesessen ist, neben dem Inhaber, der auch kein eigenes Büro hatte. Und wir haben vor ein paar Wochen mit dem Deutschlandchef von Mars hier im Podcast gesprochen. Und er hat erzählt, dass es bei Mars 5 Prinzipien der Unternehmenskultur gibt, die wirklich klar definiert sind, wo Leadership eben erklärt wird. Gibt es sowas bei euch auch? Also, dass ihr im Prinzip eine klar formulierte Unternehmenskultur, eine Mission habt?
Selbstverständlich. Also ich glaube nur, Unternehmen dieser Größe, vertreten in 48 Ländern oder in Deutschland mit über 900 Standorten, kann nicht vernünftig funktionieren, wenn nicht Unternehmenswerte und auch Leadership-Grundsätze existieren. Und wir haben sowohl bei den Werten als auch bei den Leadership-Grundsätzen individuell 3 Prinzipien, die wir definiert haben. Bei den Unternehmenswerten ist es das Thema Tradesman zu sein, also diese Kaufmannschaft. Das Thema Kollege, was einen ganz entscheidenden Faktor beinhaltet, aber auch der Corporate Spirit, also als Gemeinschaft. Erfolge produzieren, Erfolge feiern. Und im Bereich Leadership ist es das Thema, selbst als Leader vorbildlich zu sein, aber auch das Thema Coach und Kommunikator sind da fest verankerte Prinzipien. Und die sind, wenn du einmal hinter dir schaust, auch fest verankert in diesen Values und Leadership-Grundsätzen von JYSK. Und unsere Mission und Vision ist auch klar definiert. Mhm. Die Vision nach vorne ist, dass wir halt führende Anbieter im Bereich Schlafen und Wohnen weltweit sind, dass wir erste Wahl für unsere Kunden als auch für Mitarbeiter sind und darüber hinaus auch eines der meist profitablen Handelsunternehmen der Welt sind. Mhm. Und auf Basis dessen haben wir unsere Mission definiert, für jeden ein besonderes und individuelles Angebot zu haben. Und das bildet die Mission ab.
Darauf will ich gleich auf jeden Fall nochmal kommen, wie ein Handelsunternehmen in dem Bereich so profitabel sein kann, weil ich glaube, da haben viele mit Probleme. Aber nochmal einmal zurück auf dieses Leadership-Thema. Wir haben ja gerade wenigstens in Deutschland, ich bin mir nicht sicher, wie es in Dänemark ist, vielleicht hast du da ja einen Einblick, eine große Diskussion im Bereich, wie geht man mit der Gen Z oder dann demnächst auch mit der Gen Alpha um, die ja deutlich stärkere Ansprüche formuliert, als das vielleicht früher der Fall war, die gleichzeitig, das zeigen ja auch viele Untersuchungen, ein viel größeres Wertebewusstsein hat und gleichzeitig auch sagt, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Ist das etwas, was von der Unternehmenskultur, so wie ihr aufgestellt seid, diesem Gedanken der Gen Z schon sehr entgegenkommt? Oder wie spürt ihr so dieses Phänomen?
Yes. Also Generationen haben unterschiedliche Bedürfnisse, mag man meinen.
Ja.
Aber grundsätzlich ist das nicht so. Also ich glaube, das ist irgendwie auch Teil der Erziehung und Teil der Zeit gewesen. Wenn ich an die Babyboomer denke, da ist es doch eher so, dass man gesagt hat, okay, wenn hervorragende Ergebnisse erreicht wurden, dann war das ein Selbstverständnis. Mhm. Gen Z sagt an der Stelle, du, wenn ich besondere Ergebnisse erreiche, dann möchte ich auch dafür die Wertschätzung erfahren oder die Anerkennung bekommen. Wenn ich heute einen Babyboomer frage, ob das ihm wichtig ist, dann wird er wahrscheinlich auch sagen, du, na klar, wenn ich die Wertschätzung bekommen hätte und die Anerkennung, dann hätte ich nicht Nein gesagt, ja. Es ist einfach aus einem anderen zeitlichen Kontext heraus, dieses Selbstverständnis der Generation. Wenngleich Leben, um zu arbeiten oder Arbeiten, um zu leben, auch da, denke ich, ist ein ausgewogenes Verhältnis von Freizeit und Arbeit grundsätzlich wichtig. Mhm. Egal für welche Generation. Weil nur wenn ich selbst ausgeglichen bin, nur wenn ich eine gewisse hügelige, entspannte Atmosphäre erlebe, wo ich bin, kann ich auch maximale Performance erzielen. Mhm. Und von daher ist es sicherlich zeitlich geprägt. Die Gen Z kommt natürlich aus einer Zeit heute, wo man sagt, ich muss gar nicht arbeiten, ich verdiene mein Geld, ich komme aus einem guten Elternhaus, ich bin abgesichert schon als junger Mensch. Welche Herausforderungen muss ich denn noch meistern in den nächsten 50 Jahren? Das wird sich im Laufe der Zeit in der Sichtweise vielleicht auch ändern oder wenn sich Marktbedingungen verändern. Und das sind ja Situationen, die wir gerade auch erleben, mit steigender Inflation, Preissteigerung in allen Bereichen, steigenden Mieten. Ja, muss ich vielleicht mehr arbeiten, um auch zu leben? Mhm. Und das sind Situationen, die werden wir im Wechsel immer wieder erfahren, von Generation zu Generation. Aber grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass ein ausgeglichenes, entspanntes Leben notwendig ist, um maximale Performance auf Dauer abzuliefern und nicht nur kurzfristig.
Ja, ich finde es einen spannenden Gedanken, dass du ja auch letztlich damit Performance und ja diese Ansprüche zusammenbringst und da keinen Widerspruch siehst, weil das, also mir persönlich kommt das häufig in den öffentlichen Diskussionen viel zu kurz, die entweder die Gen Z irgendwie total verteufeln, so, also zum Beispiel letztes Jahr hat Thomas de Maizière, ehemaliger Bundesinnenminister und damals Präsident des Evangelischen Kirchentages, die Gen Z einmal so richtig niedergemacht und gesagt, die denken alle nur an sich selber und die sollen jetzt mal arbeiten. Andere glorifizieren das dann total und sagen, ja, Arbeit ist halt heute nicht mehr so wichtig und ich finde schon, dass man ja Leistung und Werte und gutes Leben trotzdem zusammenbringen kann. Und es gefällt mir gut, was du da sagst, ja.
Und auch zusammenbringen muss, weil ja, es interagiert alles miteinander. Und ja, wenn ich vernünftiger mich in meiner Arbeit entfalten kann, dann bin ich auch in meinem grundsätzlichen Leben zufriedener. Und wenn ich grundsätzlich mit meinem Leben zufriedener bin, dann leiste ich auch eher einen Beitrag für die Gesellschaft. Habe ich diese Werte für mich nicht oder dieses Verständnis, dann ist dieser gesellschaftliche Beitrag, dann findet die Bereitschaft dafür gar nicht statt. Mhm. Ja?
Ich würde gerne noch ein letztes Mal in diesem Themenbereich sozusagen etwas konkreter werden. Wir haben ja in den letzten Jahren extreme Diskussionen um New Work, um neue Arbeitsformen, um auch wie Arbeit organisiert wird. Jetzt hast du schon ein kleines bisschen was so erzählt, wie der Umgang miteinander hier ist und dass man sich wohlfühlen muss. Jetzt, also wir sitzen jetzt hier beispielsweise bei euch in einem Sitzungssaal, der, also genauso hätte ich mir das vorgestellt, ne? Also es ist gemütlich, aber trotzdem sehr professionell. Hier sind Bilder von einem Wald an der Wand. Ich sehe Holzschalen. Scheiben und gleichzeitig auch irgendwie so eine skandinavische Designsprache. Sehen eure Büros auch so aus? Oder ist das jetzt hier nur der Vorzeigeraum für die Besucher?
Nein, es ist nicht nur der Vorzeigeraum. Also hier bist du auch beim Eingang eingekommen. Auch Das ist skandinavisch anmutend, was wir da architektonisch abbilden. Aber skandinavisches Design ist ja auch durch eine gewisse Schlichtheit geprägt.
Genau.
Und das ist das, was unsere Büros auch widerspiegeln. Ja, also der Fokus ist da in dem Büro selbst auf die Arbeit und das, was man im Tag erreichen möchte. Darüber hinaus gibt es aber verschiedene Hücke-Räume, so nennen wir die hier im Regional Head Office, die auch dem Arbeitnehmer die Möglichkeit bieten, da in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen oder in der Cafeteria zum Mittagessen oder auf einen Kaffee.
Ja.
Das Thema New Work ist derart interessant, dass wir natürlich als führendes Handelsunternehmen im Bereich Schlafen und Wohnen, skandinavisch Schlafen und Wohnen, ein Handelsunternehmen sind, was davon geprägt ist, dass wir 6 Tage unsere Stores geöffnet haben. Und 7.000 Mitarbeiter von den 8.000 sind tatsächlich nah am Kunden und in den Stores. Und dort eine Diskussion zu führen über eine 4-Tage-Woche, es ist sehr spannend, weil grundsätzlich dürfen wir uns am Kunden ausrichten. Und der Kunde kauft gerne Freitag und Samstag ein. Das ist auf der anderen Seite gerne die Zeit, wo der individuelle Arbeitnehmer für sich sagt, naja, das ist eher die Zeit für meine Familie, für meine Freizeit. Ausrufezeichen oder gleichermaßen Fragezeichen. Das muss man vielleicht auch individuell betrachten. Ich denke, 4-Tage-Woche ist ein interessanter Ansatz. Dem werden wir gerecht durch zusätzliche freie Samstage, die wir unseren Mitarbeitern zusprechen. Mindestens ein, im besten Fall 2 Samstage pro Monat. Und dann gibt es verschiedene andere Initiativen, wie zum Beispiel, dass wir sagen, 24.12. Heiliger Abend, auch wenn es ein wichtiger Tag für den Handel ist, sagen wir allen Mitarbeitern, du hast arbeitsfrei. Und verschiedene andere Corporate Benefits, die wir in die Waagschale werfen, um diese Kompensation zu erreichen. Und 4-Tage-Woche heißt ja nicht zwingend weniger arbeiten, sondern die Arbeit, die einfach da ist, auf 4 Tage zu reduzieren und dort das Arbeitspensum auch zu leisten und in einem Handelsunternehmen wirklich schwer umzusetzen.
Ja.
Weil wir kommen ja eigentlich von einer 6-Tage-Woche in der Zeit, dass wir für unsere Kunden an 6 Tagen die Woche mindestens verfügbar sind. In anderen Ländern Europas sind es sogar 7 Tage. Von daher ist es vielleicht auch manchmal eine Diskussion, die nur in Deutschland existiert.
Wie sieht das mit Homeoffice aus? Also klar, die in den Stores stehen, die können nicht Homeoffice machen. Das wäre vielleicht dann nochmal der nächste Schritt der Digitalisierung, dass da irgendwelche Roboter rumfahren, wo dann die Leute von zu Hause aus steuern oder KI. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz ernst anzunehmen. Aber jetzt bei euch hier in der Verwaltung, in den anderen Bereichen, sitzen die Leute in den schönen Büros noch oder sind sie eher in den natürlich mit Jysk-Möbeln ausgestatteten Zuhause?
Ganz unterschiedlich. Wir haben diverse Spezialisten hier im Regional Head Office in Handewitt, wo einfach die Arbeit hier vor Ort notwendig ist, weil sie einen intensiven Dialog benötigen, auch mit Kolleginnen und Kollegen, sei es im Projektbereich, sei es im Kundenservice. Wir haben da verschiedene hybride Modelle auch versucht, dass wir sagen, 2 bis 3 Tage die Woche kannst du von zu Hause arbeiten, an weiteren 2 Tagen ist es notwendig, dass du hier im Rahmen von Teamveranstaltungen oder Teammeetings im Regional Head Office bist. Da haben wir auch eine Policy zu, die das widerspiegelt. Grundsätzlich sagen wir aber nicht, wir wollen jetzt, wie viele andere Unternehmen, große Unternehmen das gerade jetzt schon wieder tun. Ich nenne mal Tesla oder SAP auch als deutsches Unternehmen, die sagen, bitte wieder alle zurück in die Offices.
Ja, eine große Rückbewegung.
Richtig. Ja, ja. Das mag alles seine Ursache haben, aber irgendwie ist es genauso verkehrt, wie allen Mitarbeitern aufzuerlegen, dass sie gerne von zu Hause aus arbeiten sollen. Ich denke, es liegt grundsätzlich in der Entscheidung des Mitarbeiters, wie er das für sich aufsetzt und was ihm wichtig ist. Und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen hier im Regional Head Office, die sagen, zu Hause arbeiten ist für mich nicht die Erfüllung.
Ja.
Weil da habe ich nicht dieses Thema Socializing, da habe ich nicht die Interaktion, die uns besonders wichtig ist, wenn wir über Teamverständnis und Teamgedanken sprechen. Und deswegen bin ich lieber hier und genieße ein tolles Mittagessen in der Cafeteria mit meinen Kollegen und habe auch den Plausch im Flur, genauso wie in den Stores dieser Dialog möglich ist. Und den möchte ich nicht auferlegen, von zu Hause aufzuarbeiten, nur weil wir unsere Büros reduziert haben.
Also mir geht es ehrlich gesagt ähnlich. Also ich bin eigentlich jemand, der natürlich teilweise auch jobbedingt sehr digital unterwegs ist. Aber jetzt beispielsweise nur dieser Podcast allein, davon haben wir sehr viele Folgen remote aufgenommen. Und als wir so im Vorgespräch überlegt hatten, wie machen wir das? Und ich gesehen habe, naja, ich bin in relativ kurzer Zeit mit dem Auto bei euch. Ich gesagt, ich komme vorbei, weil es einfach viel schöner ist, sich an den Tisch zu setzen, sich anzugucken, zu sprechen, ist irgendwie so richtig ersetzt Teams und Co. das dann halt doch noch nicht.
Tatsächlich nicht. Man hat sich dem Thema wunderbar angenähert in den Corona-Zeiten von 2020, 2021, 2022. Aber viele Menschen, und das ist ja irgendwo auch unser Erfolgskonzept, suchen auch die Nähe, nicht nur zu Mitmenschen, um den Dialog zu haben, sondern besuchen auch unsere Stores, weil sie einfach da die Interaktion, den Austausch und den Dialog haben. Und dafür sind wir Menschen, dass wir das gerne haben möchten und dass wir neben den fachlichen Themen auch über andere Themen sprechen möchten und einen Austausch betreiben. Und das ist uns wichtig.
Darauf will ich auf jeden Fall gleich auch nochmal kommen. Also die Kombination bei euch aus Online und Offline. Ich habe sie zum Beispiel schon ein paar Mal genutzt und fand das immer ganz, ganz nett, was bei vielen anderen halt nicht geht, das so schön kombinieren zu können. Aber kommen wir mal wirklich erstmal konkret auf das Unternehmen von euch selber. 40 Jahre ist ja jetzt eine lange Zeit. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ihr, also auch wenn ich mir so die Zahlen anschaue und die letzten Umsatzsteigerungen, also bei euch scheint es irgendwie zu brummen, es scheint richtig gut zu laufen. Was würdest du sagen, so von Leadership abgesehen und ohne jetzt zu sehr in die Werbetrommel reingreifen zu wollen und nur noch Marketing-Sprech zu machen, was würdest du sagen, macht Jysk so erfolgreich?
Erfolg hat immer viele Väter, ne? Oder auch nicht, man weiß es ja nicht so genau. Aber grundsätzlich ist es so, neben dem Marketing, dass wir uns wirklich zum Anspruch gesetzt haben, dass der Kunde für uns im Mittelpunkt steht. Und alle Entscheidungen müssen aus der Kundenperspektive abgeleitet werden. Mhm. Ja? Der Kunde hat spezielle Bedürfnisse. Wir haben unsere Zielgruppe von 20 bis 60 Jahren definiert. Das heißt, sie ist sehr breit, diese Zielgruppe. Und auf der Basis wollen wir unsere Kunden erreichen und das, was wir auch kommunizieren, dann gerne auch als Erlebnis in unseren Stores widerspiegeln. Sei es die Freundlichkeit, sei es die kompetente Beratung, sei es den Service, den wir anbieten. Und all die Punkte gepaart mit ja wirklich dem Gedanken Play to Win, ja, zu gewinnen am Ende des Tages, die Vision zu verfolgen, First Choice in Retail, für Kunden als auch Arbeitnehmer, das ist das, was uns antreibt und wonach wir streben. Und da ist eine hohe Agilität halt notwendig, eine gute Kooperation zwischen den Bereichen, dass man nicht in Silos interagiert, sondern versucht, diese Vernetzung halt sicherzustellen. Und das gelingt auch sehr gut. Egal, ob es Retail, HR, IT, Kundenservice, B2B ist, alle arbeiten am gleichen Ziel. Und dieses gemeinsame Zielverständnis sorgt schon dafür, dass man ja das Ziel nicht aus den Augen verliert, aber gemeinsam daran auch arbeitet. Und das, denke ich, macht Jysk unabhängig davon, dass wir für unsere Kunden innerhalb von 20 Minuten deutschlandweit für jeden erreichbar sind, doch zu einem erfolgreichen Player in der Möbelbranche.
Das letzte Jahr war super, klar. Wie ist bei euch aber so, ja, mal der Blick auf die letzten 5 Jahre? Ich meine, es hat sich sehr viel getan in den letzten 5 Jahren. Wir hatten die Corona-Krise, wir hatten weltweite Konflikte, die sich auf Lieferketten und auf ganz vieles andere noch ausgewirkt hat. Eine unfassbare Preissteigerung in vielen Bereichen. Wie hat sich das bei euch ausgewirkt? Wie seid ihr damit umgegangen?
Wir hatten wie alle anderen Handelsunternehmen oder Unternehmen natürlich die gleichen Herausforderungen. Ja? Lieferketten waren unterbrochen, Warenversorgung war nicht sichergestellt aufgrund von den Corona-Situationen. Wir hatten die Preissteigerung auch im Bereich der Rohmaterialien. All das sind Herausforderungen, die uns bekannt waren und sind. Aber eines, was unsere Unternehmenskultur auch zeichnet, ist Positive Mindset. Ja? Also ich kann jetzt mich darüber beklagen, dass... Oder ich suche nach Lösungen. Und dieses lösungsorientierte Handeln und nicht dieses problembehaftete Diskutieren, das ist das, was uns eigentlich in den letzten Jahren immer durch diese Zeiten gebracht hat. Und mit den Lösungen, die wir gesucht, diskutiert und dann auch gefunden haben, konnten wir uns weiterhin erfolgreich positionieren. Und das zeigte sich auch nicht nur im letzten Jahr in den Unternehmenskennzahlen und Ergebnissen, sondern auch aktuell wieder in diesem Jahr. Natürlich jetzt besonders aktiviert nochmal durch das 40-jährige Jubiläum, aber auch in den Monaten zuvor das Weihnachtsgeschäft und das Herbstgeschäft waren für uns sehr erfolgreich.
Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich meine irgendwo mich zu erinnern, dass ich in der Presse gelesen habe, ihr habt jetzt auch gerade umfassend Preissenkungen, glaube ich, wieder gemacht, um auch darauf zu reagieren, weil irgendwie die Menschen da draußen haben ja meistens irgendwie so das Gefühl, wenn es einmal hoch war, dann bleibt es oben. Ne? Also ich denke jetzt mal gerade an meine Energierechnungen, aber ihr sagt, wir gehen wieder den Weg zurück.
Klar, weil die Marktsituation das einfach erfordert. Also durch die Preissteigerungen, die in allen Lebensbereichen einfach spürbar sind für jeden, wollen wir dennoch die besten Angebote haben. Und die besten Angebote im Vergleich zum Wettbewerb erfordern einfach auch diese Preisanpassungen. Und unsere Mission, wie ich vorhin schon dargestellt habe, ist, ein großartiges skandinavisches Angebot für jeden zu haben. Und wenn das unsere Mission ist, sind wir auch verpflichtet, die besten Angebote zu haben. Und das benchmarken wir regelmäßig. Und durch die Nähe zum Kunden, durch die über 900 Standorte, durch das Online-Geschäft können wir das Thema auch wunderbar ausspielen. Von daher haben wir sehr, sehr viele Preise, über 1500 Artikel weiterhin dauerhaft reduziert und werden auch diesem Konzept treu bleiben in den nächsten Monaten und Jahren.
Kommen wir mal auf eine Frage, und zwar, bisher kannte ich euch unter Dänisches Bettenlager. Ich habe mich dann irgendwann in den letzten Jahren, also ich war eine Weile lang irgendwie nicht so häufig im Möbelladen, ich jetzt persönlich oder im Einrichtungsladen, weil es euch irgendwie nicht angeboten hat. Und dann, als ich euch wieder so ein bisschen neu kennengelernt habe, habe ich mich immer gefragt, so, Betten, ja, habt ihr, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Warum heißt das Ding jetzt Dänisches Bettenlager? Und jetzt heißt es plötzlich Jysk. Das heißt, ihr habt einen ziemlich großen Rebranding-Prozess hinter euch. Und das hat mir hier auch im Podcast ja auch schon ein paar Mal das Thema, zum Beispiel mit eBay Kleinanzeigen, die das nicht ganz so krass gemacht haben. Die haben einfach nur das eBay gestrichen und sind zu Kleinanzeigen gewechselt. Und ich glaube, das war herausfordernd genug für die. Und ihr seid einfach von einem deutschen Begriff, den wahrscheinlich jeder kannte, auf einen Begriff gekommen, den niemand kannte. Wie habt ihr das angestellt? Ich glaube, das ging auch sehr, sehr schnell.
Es ging tatsächlich sehr schnell, aber niemand kannte es vielleicht nicht ganz korrekt, weil außer in Deutschland und Österreich wurde der Name Jysk in allen anderen europäischen Ländern verwendet. Und wir hatten viele Deutsche, die in Spanien im Urlaub waren, in Italien im Urlaub waren und damit mit der Marke Jysk schon etwas anfangen konnten, weil sie dann jetzt durch das Rebranding dann Jysk auch in Deutschland erfahren durften. Aber es war natürlich eine riesen Kraftanstrengung. Es war mit Abstand das größte Projekt, was wir gestemmt haben zu dieser Zeit. Wir hatten im Januar angekündigt, dass wir das Rebranding durchführen möchten. Und bereits am 27. September haben wir in allen über 900 Standorten das Rebranding dann offiziell gefeiert und Jysk an allen Standorten neu eröffnet. Und das war ein Riesenprojekt, ein ganz langer Projektplan, dem anhing alle Bereiche, die involviert waren, was aber dazu führt, dass dieses Thema Involvement, wo ich zu Beginn schon darüber sprach, jeder kann einen Beitrag leisten, dass dieses Rebranding erfolgreich wird, dann auch funktioniert hat. Und innerhalb dieser kurzen Zeit von 9 Monaten, vom ersten Bleistiftstrich bis hin zum fertigen Projekt, das war schon einzigartig und eine außerordentliche Kraftanstrengung für alle Unternehmensbereiche. Und damit ist ja das Rebranding abgeschlossen, aber nicht die einhergehende Transformation.
Ja.
Was viel interessanter ist, dadurch, dass wir ja jetzt ja immer noch Prozesse harmonisieren, dass wir beide Unternehmensbereiche in Dänemark, Deutschland weltweit zusammenführen, um IT-Systeme gleich aufzusetzen, die ERP-Systeme auszurichten, das Sortiment anzupassen, das Ladenbaukonzept anzupassen in allen Stores in Deutschland. Auch das sind Themen, die heute noch fortlaufend durchgeführt werden. Und wir haben als Beispiel über 200 Umbauten im Jahr, wo wir einen Store auf das neue Store-Konzept dann transformieren. Und das ist eine Rieseninvestition, aber gleichermaßen auch eine große Kraftanstrengung.
Wofür steht Jysk? Habe ich mich gerade mal gefragt, gibt es da irgendwie, ist das ein Kunstname oder ist da was wirklich dahinter? Vielleicht auf Dänisch sogar? Oder?
Gibt es. Ganz in den Anfängen hieß es Jysk Sengetøjslager. Das war dänisches Bettwäschelager.
Ah.
Und seinerzeit hat man dann mit dem Urbegriff schon in Skandinavien das erste Rebranding durchgeführt. Und aus dem Jysk Sengetøjslager wurde dann in der Kurzform Jysk. Und Jysk hat den Zusammenhang mit Jütland. Das ist eine dänische Halbinsel. Und diese ist bekannt für besonders bodenständige Kaufleute, die von dort her stammen, genauso wie unser Inhaber. Und so hatte der Name seinen Ursprung.
Naja. Was hast du das Gefühl? Also mein Gefühl ist, wenn ich über Jysk rede, dass der Name schon extrem gut sich wieder etabliert hat bei den Menschen. Also ich habe jetzt im Vorfeld von dem Podcast irgendwie zum Beispiel einmal im Freundeskreis erzählt, ich bin jetzt irgendwie nächste Woche bei Jysk. Und die, ach cool, die kannten den sofort. So, merkt ihr da trotzdem noch einen Unterschied zu vorher? Oder ist das schon wieder so stark, wie es vielleicht mal war?
Es ist stark, aber noch nicht so stark, wie es mal war, mit Dänisches Bettenlager. Wir kommen von einer gestützten Bekanntheit von über 90% seinerzeit. Und im Rahmen des Rebrandings sind wir natürlich deutlich nach unten gefallen, weil der Name, auch wenn er bekannt war in anderen europäischen Ländern, doch für die Deutschen noch relativ neu. Das heißt, wir haben irgendwo bei 49% sind wir gestartet. Mittlerweile liegen wir wieder bei einer Markenbekanntheit von 80%, also 8 von 10 Deutschen können mit dem Namen Jysk etwas anfangen, sind vertraut mit dem Namen, haben sogar schon bei uns eingekauft, mehr als ein oder zweimal im Jahr. Und von daher sind wir auf einem guten Weg, aber wir wollen gerne auch wieder dorthin zurück, wo wir herkommen, eine gestützte Markenbekanntheit von über 90% erreichen.
Also ich finde den Namen auch aus vielerlei Hinsicht irgendwie viel, viel schöner, weil also Dänisches Bettenlager hatte für mich immer so ein bisschen was von so Discounter irgendwie so, ne? Man hat so irgendwie so ein so einen Fabrikverkauf vor Augen und Jysk, da kann ich irgendwie ja schon richtig so mit den skandinavischen Bildern spielen im Kopf so ein bisschen. Also ich glaube, hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder? Also ich meine, wahrscheinlich kam es ja jetzt nicht aus freien Stücken bei euch, sondern Nein. Das ist ja etwas, was so ein großer Konzern dann irgendwann mal strategisch entscheidet. Aber
so ist es.
Also
es war eine rein strategische und auch logische Entscheidung ja. Am Ende des Tages. Wie du richtig angesprochen hast, dänisches Bettenlager ist, was die Namensgebung angeht, natürlich reduziert auf Dänisch und Betten und Lager. Mhm. Ja? Und wenn man diese Synonyme herzieht, dann oder heranzieht, dann lässt es nicht darauf schließen, dass man auch tolle Dekorationsartikel hat oder ein tolles Weihnachts- oder Gartensortiment temporär anbietet. Und mit der Namensänderung auf Jysk bietet das deutlich mehr Möglichkeiten. Und das Rebranding zuvor, ein Jahr, bevor wir das in Deutschland durchgeführt wurden, wurde ja in Österreich durchgeführt. Mhm. Und dort wurden die knapp 100 Standorte auf die neue Namensgebung geändert. Und da haben wir viele Erfahrungen gesammelt und Learnings auch draus gezogen. Ja, wie kann man den Namen implementieren? Welche Marketingkampagne ist im Vorfeld notwendig? Und was ist nachher erforderlich, um die Markenbekanntheit weiter zu steigern? Und diese Ansätze und diese Learnings haben wir direkt ein Jahr später dann auch in Deutschland übernommen. Und für die Inhaber-Unternehmerfamilie war klar, dass über alle Länder ein Name die Zukunft ist. Und das brachte viele positive Effekte mit sich. Ob sich's gelohnt hat? Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive auf jeden Fall. Wir erfahren stetige Umsatzsteigerungen in den letzten Jahren, jetzt mal Corona-Zeitraum außen vor gegrenzt. Das ist aber nicht nur zurückzuführen auf eine Namensänderung, sondern wie schon angesprochen, auf die ganzheitliche Transformation.
Apropos Transformation. So, der Einzelhandel hat sich, glaube ich, wie kaum eine andere Branche in den letzten Jahren gewandelt. Also in vielen Bereichen, in vielen Shop-Bereichen ist eigentlich nichts mehr so, wie es mal war. Gestern oder so habe ich irgendeinen Newsartikel gelesen, dass ein großer Online-Händler, dessen Namen wir jetzt mal nicht nennen wollen, gerade irgendwie eine Offensive gemacht hat, auch jetzt auch Möbel verkaufen zu wollen und Ähnliches, um eben die Shops aus dem Markt zu drängen. Und ihr habt eure 900 oder ich glaube 960 Shops und ihr habt zwar auch einen Online-Vertrieb, aber ihr setzt sehr stark immer noch auf dieses physische Erlebnis vor Ort. Warum?
Weil wir dort den Kunden abholen, wo er ist. Und der Online-Bereich, es gibt viele Unternehmen, die ganz im Gegenteil jetzt ihre Strategie verfolgen als Pure Player im Online-Bereich, stationär Geschäfte zu eröffnen, weil sie da auch viele Vorteile sehen, in Interaktion mit dem Kunden zu sein, die Retourenabwicklung sicherzustellen und die Kosten zu senken. Unser Kerngeschäft, unsere Kernstrategie ist wirklich, dass wir sagen, wir glauben an unser Store-Netz und das soll uns auch in der Zukunft den Erfolg sichern. Das Thema Online ist eher eine Betrachtung aus, wo kommt der Kunde als erstes Kontakt mit einem Unternehmen? Und das ist tatsächlich online. Ja, wenn er sich informiert über Produkte, über Eigenschaften, über gute Angebote, dann ist der Webshop, das Internet die erste Adresse und dort findet er uns. Wenn es aber darum geht, kostengünstig einzukaufen, sich die Frachtpreise zu sparen, die Auslieferungskosten, Click and Collect zu nutzen, dann besucht er unseren Shop und innerhalb von 20 Minuten ist halt...
Es ist schnell.
Wirklich schnell, ja. dorthin zu fahren und im Vergleich wie zu vielen anderen Wettbewerbern, diese Frachtkosten nicht akzeptieren zu müssen.
Ja, die 20 Minuten in der Tat. Also jetzt ohne jetzt für euch die Werbetrommel rühren zu wollen, ich wohne in einem kleinen Kaff namens Tosted im Süden von Hamburg und selbst da gibt es Jysk.
Tatsächlich.
Also, ist tatsächlich sehr weit verbreitet offenbar. Was ich ganz spannend finde, ist, wie ihr es verknüpft. Also es gibt hier in Norddeutschland für diejenigen, ich weiß ja nicht, wo ihr alle so sitzt da draußen. Also es gibt hier in Norddeutschland noch so einen anderen kleinen Möbelhändler, die haben irgendwie, weiß ich nicht, 4, 5 größere Filialen. Und in einer Nachbarstadt bei mir, Buchholz, gibt es auch eine. So, ich nenne den Namen jetzt mal nicht. Aber wenn ich da mich in irgendeiner Form nach irgendetwas informieren möchte, habe ich das Gefühl, ich kriege eine PDF mit dem letzten Prospekt. Und dann irgendwie eine Liste, welche Marken sie so führen. Und das war's. So, und das ist dann meine Online-Experience. Und das ist bei euch ja durchaus anders. Das heißt, ihr verknüpft das schon sehr, sehr stark miteinander. Und was würdest du sagen? Ich habe das Gefühl, heute werden diese Bereiche sehr, sehr getrennt immer noch gedacht. Also wir haben irgendwelche Leute, die machen im Prinzip nur das. Und dann gibt es Leute, die wollen nur den Shop promoten. Und ihr verknüpft das irgendwie so miteinander. Ist das mal irgendwann eine bewusste Entscheidung gewesen? Oder was steckt da dahinter?
Tatsächlich ist sogar unsere Strategie seamless and closer to the customer. Das heißt, diese nahtlose und diese Nähe zum Kunden, das ist fest verankert in unserer Unternehmensstrategie in allen Ländern. Und das sorgt letztendlich dafür, dass wir auch mit dem gemeinsamen Ziel, ist egal, wo wir den Umsatz machen oder den Verkauf sicherstellen. Es läuft alles in einen Topf rein. Und das ist die erste Entscheidung, die man trifft, dass man Online-Umsätze und Store-Umsätze nicht separat betrachtet oder unterschiedliche Preisstrategien fährt, sondern dass das alles direkt und mittelbar aufeinander abgestimmt und gleich ist. Und für den Kunden soll es aber auch für unsere Mitarbeiter keinen Unterschied machen, ob sie vom Store aus über ihre mobilen Endgeräte online ein Produkt verkaufen, ob der Kunde online oder im Store einkauft. Diese nahtlose Verknüpfung aller Vertriebskanäle, inklusive B2B an der Stelle auch noch genannt, soll dafür sorgen, dass der Kunde, egal wo er mit Usecon Kontakt hat, immer das gleiche Einkaufserlebnis hat, die gleichen Preise sieht. Und online hat den wesentlichen Vorteil, dass wir dort noch wesentlich mehr Produkte abbilden können. Weil unsere klassische Fläche ist 900, 950 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und wir würden gerne noch mehr unserer tollen Produkte zeigen. Und deswegen ist der Online, der Webshop, ein wesentlicher Kanal, um das zu tun. Aber auch da kann der Kunde sagen, wenn er im Store ist, er kann sich diese Online-Produkte auswählen und nach Hause liefern lassen. Auch das ist kein Problem.
Ja. Also ich finde es jetzt tatsächlich durchaus beeindruckend, weil ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen, gerade auch im deutschsprachigen Raum, die mal sehr, sehr stark waren, so diesen Moment verpasst haben, wo man das gut miteinander verknüpfen kann. Also ich denke zum Beispiel bei irgendwelchen Läden wie Mediamarkt oder Saturn bis heute nicht an den Online-Shop. In keinster Weise. Es ist wahrscheinlich besser geworden, als es mal war. Aber dadurch haben die, glaube ich, sehr viel eingebüßt. Und gleichzeitig gibt es ja so einen Trend in USA beispielsweise, hat ja Amazon eine ganze Reihe von Shops plötzlich selber eröffnet, physische. So, ne, die erkannt haben, dass nur online vielleicht nicht komplett ausreicht. Und da von Anfang an zu sagen, wir gehen in beide Richtungen, finde ich gut, ja. Was würdest du sagen, jetzt habt ihr 40-jähriges Jubiläum in Deutschland. Wie geht's weiter? Über was reden wir in 80 Jahren? In weiteren 40, also wenn ihr 80-Jähriges habt, nicht in 80 Jahren, in 40. Die nächsten 40 Jahre, was steht an? Was ist die Vision? Wo geht's hin?
Also die Vision ist, wenn wir für Jusk allgemein sprechen oder weltweit, natürlich dieser führende Anbieter für skandinavischen und Schlafen und Wohnen weltweit zu sein und eines der am meisten profitablen Handelsunternehmen der Welt. Das ist ja die übergeordnete Vision und die gilt auch für die nächsten 40 Jahre. In der Ambition hat unser Inhaber mal gesagt, möchte er gerne 5.000 Standorte weltweit haben. Wir sind bei etwas über 3.300 aktuell. Das heißt, die Erschließung neuer Ländermärkte außerhalb von Europa ist ein definiertes Ziel, sodass also auch in den nächsten Jahren neue Länder hinzukommen, wo wir uns als Jusk präsentieren und unsere Produkte verkaufen werden. Und für Deutschland ist die Ambition ganz klar, sich als führender Anbieter für Schlafen und Wohnen im deutschen Markt zu positionieren. Und führend heißt an der Stelle, einer der Top-3-Player zu sein im deutschen Möbelhandel. Und da sind wir auf einem guten Weg in den letzten Monaten und Jahren, können weiterhin einige Anteile unserer Wettbewerber und Mitbewerber abknüpfen. Und das ist die Ambition, aber gleichermaßen auch als Arbeitgeber als Handelsunternehmen sehr attraktiv zu sein. Das ist auch ein weiteres Thema, ne, neben dem kommerziellen Ansatz, dass man sagt, okay, es macht Spaß, es bringt Bock, bei Jusk als Arbeitgeber tätig zu sein und sich dort zu verwirklichen, sich zu entwickeln und neue Möglichkeiten da auch wahrzunehmen.
Ich glaube, das war ein großartiges inhaltliches Schlusswort. Vielen lieben Dank. Ich fand es sehr spannend, ein schöner Einblick in eine Branche, in der ich bislang noch nicht ganz so viel unterwegs war. Wir haben ja sehr viel über Lebensmittel geredet im Podcast und wir hatten Leute aus der Mineralölbranche zu Gast und Ähnliches. Also von daher ein schöner Ausflug mal in den Bereich von Wohnen und Schlafen. Also ja, vielen lieben Dank dafür.
Vielen Dank live, hat mich gefreut.
Ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe jetzt in der Vorstellung gerade gar nicht gefragt, was so deine Lieblingspodcasts außer der Chefetage sind. Das ist ja hoffentlich mindestens ab jetzt so auf Platz 1 bei dir. Wen würdest du denn gerne mal bei uns vielleicht dann demnächst hören? Hast du einen Vorschlag, einen Tipp, einen Rat?
Tatsächlich, aus eigener Erfahrung. Und zwar hatten wir im Januar diesen Jahres im Hinblick auf 40 Jahre Jusk-Jubiläum in Deutschland eine Führungskräfteveranstaltung in Berlin im Tempodrom mit über 1200 Gästen. Und ein Keynote-Speaker, der mich dort besonders beeindruckt hat, war Frank Busemann, ehemaliger Zehnkämpfer und Silbermedaillengewinner von Atlanta. Und er hat auf eindrucksvolle Art und Weise vermittelt, was uns auch zeichnet, wovon ich schon sprach, Play to Win. ja, diese Ambition zu gewinnen und nicht aufzugeben und jeden Tag entsprechend dem Ziel, das, was man sich gesetzt hat, Bestleistungen abzurufen. Und das hat er wunderbar erörtert und dargestellt. Und ich sehe viele Parallelen zwischen einem Zehnkämpfer oder einem Leistungssportler und dem, was wir als Wirtschaftsunternehmen, als Handelsunternehmen oder auch im Podcast Chefetage abbilden. Und das wäre sicherlich ein ganz interessanter Kandidat, den ich an deiner Stelle einmal einladen würde.
Das werde ich probieren. Vielen lieben Dank. Ja, wenn es euch da draußen auch gefallen hat, wenn es euch ein kleines bisschen weitergeholfen hat, wenn ihr neue Inspirationen bekommen habt für euer Business, für eure Karriere, dann lasst uns doch ein Like da, abonniert den Kanal. Da würde ich mich sehr darüber freuen, weil dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt mir. Die Kontaktdaten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und deshalb sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis bald.
Tschüss, danke.